Stickstoffdioxid und Alkylverbindungen, Schädliches, das bis ins Blut gelangt. Luftverschmutzung ist nichts Neues. Es gibt sie seit Anbeginn der Zeit, spätestens seit den ersten Vulkanausbrüchen vor 3 Milliarden Jahren. Auch Sandstürme, duftende Pflanzen, das Meer und Waldbrände schleudern seit eh und je Ungesundes in die Luft. Die gute Nachricht ist, den meisten Schmutz dieser Welt kennen unsere Körper somit schon lange und sie haben Wege gefunden, damit umzugehen. Die schlechte Nachricht, es gibt eine neue Welt. Bis zu 90% der schädlichen Luftverschmutzung ist mittlerweile menschengemacht. Darunter sind Stoffe, die es schon immer gab, nur jetzt in wesentlich größeren Mengen, zum Beispiel Stickstoffdioxid. Aber auch Stoffe, die es in der freien Natur ohne uns niemals geben würde, wie PFAS, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. PFAS und Stickstoffdioxide sind optimale Stellvertreter der neuen Welt. Ihre Namen klingen abstrakt. Anders als Salz oder Ruß ist den meisten nicht klar, woher sie kommen, und sie verlieren sich in einer unübersichtlichen Vielzahl anderer Substanzen, die ebenfalls neu oder zu viel sind, wie Schwefeldioxide, Kohlendioxid, Ozon, Phthalate. Das schüchtert ein beim Versuch, sie näher zu verstehen und erinnert an winzig gedruckte Zutatenangaben auf Lebensmittelverpackungen, die AGB einer Website oder hunderte Seiten lange Parteiprogramme. Fakt ist jedoch, wir atmen all diese Stoffe jeden Tag ein. Wer sich traut, genauer hinzusehen, kann den eigenen Lungen helfen. Wie Salz und Ruß öffnen PFAS und Stickstoffdioxid die Tür zu einem größeren Verständnis. Es ist also einen Ausflug wert. Erstens. PFAS, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, menschengemachtes in der Luft. PFAS machen Materialien widerstandsfähiger. Ein Weg, sie herzustellen, ist, ein Standardmaterial wie Karton oder Kunststoff unter Strom zu setzen und mit Fluorgas zu bedampfen. Bei dieser Reaktion passiert etwas, das wir auch von Fluoridzahnpasta kennen. Reiben wir Fluorid auf die Zähne, baut es sich in den Zahnschmelz ein und formt dort starke Bindungen. Mit diesen Bindungen zieht es umliegende Mineralien näher an sich heran. Das macht Zahnschmelz härter. Durch das eingebaute Fluorid kann die Oberfläche der Zähne nun kaum noch mit anderem reagieren, wie etwa mit den Säuren von Kariesbakterien, und hält länger. Bei der Herstellung von PFAS wird statt Fluorid pures Fluor verwendet. Pures Fluor reagiert um ein Vielfaches stärker. Verbindet es sich mit Textilfasern, macht das Teppiche staubabweisend. An Regenkleidung perlt Wasser besser ab. Als Zusatz in Wetterschutzfarben macht es Hauswände witterungsresistent. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen und führt von abriebfesten Kosmetika über beschichtete To-Go-Verpackungen von Essen, Imprägnierspray und blattummantelnden Pestiziden oder Teflonpfannen bis hin zu Pappbechern und Backpapier. Vieles in unserem Leben scheint undenkbar ohne die Stoffe der neuen Welt. In die Luft gelangen PFAS bei ihrer Herstellung oder wenn sie in Müllanlagen verbrannt werden. In Innenräumen werden sie beispielsweise durch den Abrieb feuerfester Teppiche oder den Gebrauch von PFAS-haltigen Sprays freigesetzt. Lange war umstritten, ob sie uns schaden können. Schließlich sind sie so fest mit ihren neuen Stoffen verbunden, dass sie keine große Lust auf andere chemische Reaktionen haben und reagieren erst wieder bei etwa 600 Grad Celsius. Ein verschlucktes Stück Teflon aus der abgekratzten Pfanne rutscht deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach wirkungslos durch uns hindurch. Kleinere Partikel verhalten sich jedoch mitunter anders. Sie gelangen nach dem Einatmen, Trinken oder Essen bis ins Blut. Gelingt es uns nicht, sie auszupinkeln, sammeln sie sich an irgendwelchen Stellen im Körper an, wie Plastikbecher im Park. Ein paar davon sind kein Problem, aber werden es zu viele, stören sie manchmal eben doch. In höheren Dosen behindern manche PFAS die Abwehr von Krebszellen, erschweren die Produktion von Antikörpern nach Impfungen, vor allem bei Kindern, oder verringern die Fruchtbarkeit. Seit einigen Jahren sind deshalb eine Reihe der insgesamt ca. 4.800 verschiedenen PFAS verboten. Ihre lange Haltbarkeit macht Verbote jedoch schwierig. Sind diese Stoffe erst einmal im Umlauf, kann weder die Natur noch unser Körper sie abbauen. PFAS tauchen mittlerweile an Orten auf, die anfangs niemand für möglich gehalten hätte. Über Wasser, Wolken und Luft verteilen sie sich und konnten im Jahr 2019 in allen Regenproben nachgewiesen werden, die weltweit darauf getestet wurden. Das Trinken von ungefiltertem Regenwasser ist nicht mehr zu empfehlen. Besonders große Mengen fanden sich an den Polarkappen und in der Leber von Eisbären. Die Ironie der PFAS passt zur Moderne. Was Dinge einst vor Verschleiß bewahren sollte, wird selbst zum Wegwerfproblem. Zweitens, Stickstoffdioxid. Natürliches in der Luft, in zu großen Mengen. Atemluft besteht zu ca. 78% aus Stickstoff. Dieser Stickstoff ist ziemlich unaufregend und ungefährlich für uns. Wir atmen ihn ein, wir atmen ihn aus und fertig. Fährt jedoch ein Blitz durch die Luft, bricht ein Vulkan aus, brennt ein Stück Wald oder ein Lagerfeuer, bekommt dieser Stickstoff plötzlich eine Menge Energie. Mit dieser Energie kann er Sauerstoffatome an sich reißen. Also tut er das und bildet Stickstoffdioxid, NO2. In geringer Menge ist diese energiereiche Verbindung sogar ein guter Dünger für Gewässer und Böden. Doch schießt die Konzentration über ein gewisses Maß hinaus, wird die Luft sozusagen überdüngt. Was jetzt passiert, erinnert an die Übersprungshandlungen eines schlagartig reich werdenden Superstars. Statt sich einen Affen als Haustier zuzulegen oder Luxusautos aus Spaß gegen die Wand zu fahren, legt Stickstoffdioxid es auf andere Reaktionen an. Allesamt genauso unvorhersehbar. Trifft NO2 auf die Zellen der Atemwege, reagiert es damit völlig wahllos. Natürlich haben unsere Zellen für so etwas Abfangmechanismen, aber ab einer gewissen Menge reichen diese nicht mehr aus. Dann gehen Härchenzellen kaputt. Das Stickstoffdioxid gelangt vermehrt in Blutgefäße und ärgert dort auch die Gefäßzellen. Einzelne kleine Schäden merken wir kaum, aber größere schon. Atmen wir ein paar Minuten hohe Mengen dieses Gases ein, entsteht schon mal ein raues Gefühl im Hals. Bei Menschen mit empfindlichen Atemwegen wird die Brust eng. Zu den natürlichen Stickstoffdioxidquellen, Blitze, Vulkane und Co., kam der Mensch hinzu. Wir lernten Feuer zu machen und mittlerweile verbrennen wir andauernd irgendwas. In einem Automotor Benzin, in Fabriken, Kraftwerken und Heizungsanlagen Öl, Kohle und Gas. In unseren Innenräumen gibt es Gasherde, Zigaretten, Kerzen und offene Kamine. Sie produzieren zwar nicht so viel wie große Industrieanlagen, aber dafür verteilt sich ihr NO2 auf weniger Luft. In Zahlen. Die natürliche Menge an Stickstoffdioxid der Außenluft beträgt zwischen 0,4 und 9 Mikrogramm pro Kubikmeter. An verkehrsintensiven Straßen in Deutschland kommen wir dagegen gut und gern auf 60 Mikrogramm pro Kubikmeter oder auch 30 ppb. Das ist je nach Vergleichswert das 5,5 bis 150-fache des Ausgangswertes in der freien Natur. Um solche Zahlen einzuordnen, sind Zigaretten eine gute Referenz. Läuft ein Kind morgens und mittags eine halbe Stunde an einer vielbefahrenen Straße entlang, zum Beispiel um zur Schule zu kommen, atmet es etwa die Stickstoffverbindungen eines Zehntels einer Zigarette ein. Erwachsene in der gleichen Zeit ein Drittel. Fahren wir Fahrrad oder joggen, atmen wir noch dazu schneller und tiefer. Ein Zehntel oder Drittel Zigarette klingt im ersten Moment nicht furchtbar viel. Ein Raucher wäre stolz, sich auf diese Mengen zu reduzieren. Doch über die Jahre läppert sich das. Wachsen Kinder an stark befahrenen Straßen auf, dauert es im Schnitt 10 Jahre, bis sich ihr Risiko erhöht, an Asthma zu erkranken. Erste Beschwerden kommen dann im Teenageralter. Das Ungewollte der Moderne ist nicht mehr so offensichtlich wie ein Blitz oder ein Waldbrand. Es verteilt sich auf mehrere Faktoren gleichzeitig, schleicht sich unterhalb der Schmerzgrenze ein und verwischt damit auch die Linien zwischen Unwissen und Schuld. Anders als Krebs oder die Covid-Pandemie verursacht Luftverschmutzung keine Krankheit mit eigenem Namen, sondern mischt als Risikofaktor bei einer Reihe bekannter Probleme mit. Heften sich Schmutzpartikel an Pollen oder Krankheitserreger, begünstigen sie Allergien und Atemwegsinfektionen. Gelangen die Schadstoffe ins Blut, erreichen sie von dort nicht nur die Gefäße, sondern auch Organe wie das Gehirn. In manchen von uns löst das nachweislich Stimmungsschwankungen aus. Bei älteren Menschen erhöht es außerdem das Risiko für Demenz, Parkinson und Depression. Ist die Luftverschmutzung in einer Stadt besonders hoch, leiden auch unempfindliche Organe und es kommt dort vermehrt zu Nierenerkrankungen und Diabetes. Als am besten erforscht gilt aktuell der Zusammenhang von Luftverschmutzung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Reagieren Immunzellen auf die Schadstoffe im Blut entzündlich, lösen sie dabei manchmal kleine Gerinnsel aus. Zusätzlich zu anderen Risikofaktoren kann das der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Rund ein Fünftel aller verfrühten Tode durch Herzinfarkte und ein Viertel derer durch Schlaganfälle sind darauf zurückzuführen. Sie kommen gehäuft an Tagen und Orten vor, an denen Schadstoffgrenzwerte der Luft überschritten werden. Gleiches gilt für Bauchschmerzen und Blinddarmentzündungen. Auch sie sind an solchen Tagen häufiger. Schließlich schlucken wir die Partikel auch. Die moderne Luftverschmutzung belegt einen merkwürdigen vierten Platz. Zusammen mit erhöhtem Blutdruck, Rauchen und schlechter Ernährung gehört sie zu den vier bedeutendsten Gesundheitsrisiken weltweit. Jährlich sterben etwa 7 Millionen Menschen daran. Das übertrifft die Todesfälle der Covid-19-Pandemie seit ihrem Bestehen in jedem einzelnen Jahr, nämlich zwischen 1,8 und 3 Millionen Menschen. Länder wie Deutschland kommen in der Statistik der Luftverschmutzung zwar besser weg als China oder Indien, aber vor allem die Schadstoffe aus dem Straßenverkehr werfen uns innerhalb von Europa auf einen der letzten Plätze. Die neu festgesetzten Richtwerte der WHO für Feinstaub und Stickstoffdioxid werden aktuell in jeder deutschen Großstadt überschritten, teilweise bei weitem. Wie bei Gelenkproblemen im Leistungssport, Streitigkeiten und Himbeerkernen stellt sich nun also auch bei moderner Luftverschmutzung die Frage: Wann lohnt sich etwas trotzdem?